Wir haben ja heute Muttertag. Und darum möchte ich anfangen mit einer Geschichte über meine Mutter. Meine Mutter ist leider nicht da. Und darum ist es immer schwierig, über Leute zu reden, die nicht da sind. Aber ich nehme mir das jetzt trotzdem vor. Tut mir leid, das hat mich gestört. Es ist eine Geschichte von meiner Verlobung. Ich habe mich letztes Jahr verlobt. Und wie man das so macht, als Mann, soll es eine Überraschung sein für die Frau, wenn man sich verlobt. Und weil das so ein freudiger Tag ist, habe ich gedacht, komm, ich lade meine Eltern doch nachher auch noch ein. Und ihre Eltern, und dann wollen wir das zusammen auch feiern. Und habe so gedacht, okay, wann darf ich das Geheimnis meiner Mami erzählen? Weil ich weiss, meine Mami redet gern und redet viel. Und ich habe es ihr dann erzählt. Und der Tag ist gekommen und es ist alles mega gut gelaufen. Und dann hat meine Verlobte mir so gesagt, sie möchte, dass wir verlobt sind, auch noch ihren Freundinnen persönlich weitergeben. Und es ist so, meine Verlobte geht dann bei mir zusammen in die Gemeinde, sondern in eine andere Gemeinde. Und eine gute Freundin von ihr ist bei mir in der Gemeinde. Und jetzt ist es so gewesen, die Verlobung war am Samstag und am nächsten Tag Sonntag, normal Gottesdienst. Ich komme rein, ich sage jemandem Hallo, das Erste, was passiert, alles Gute zu deiner Verlobung. Meine Mami hat das Geheimnis doch nicht behalten. Sie hat am Samstag, ist sie noch vorher auf einem Markt gewesen und hat dort viele von der Gemeinde getroffen und hat natürlich aus voller Vorfreude ihnen erzählt, mein Sohn verlobt sich, und zwar allen. Und so ist dann halt doch kein Geheimnis gewesen. Und heute wollen wir auch um so eine Geschichte uns anschauen. Es geht auch um ein Geheimnis und um eine freudige Botschaft, die dahinter ist. Und meine Verlobte ist heute nicht da und darum darf ich sagen, es geht sogar um eine bessere Botschaft als die von einer Verlobung. Und zwar um das Geheimnis Gottes. Was ist das Geheimnis Gottes? Wir haben schon gehört von Johnny, den Kolosserbrief, den er vorgelesen hat aus Kolosser, Kapitel 2, der Vers 7. Und wenn wir dort ein bisschen weiter vorne schauen, im Vers 2, Kolosser 2, Vers 2, dort redet der Paulus vom Geheimnis Gottes. Und es macht vielleicht im ersten Moment nicht ganz Sinn, wieso redet der Paulus vom Geheimnis von Gott? Weil wenn wir doch schauen, Gott ist ein Gott, der sich offenbart, der sich zeigt, der sich uns nahbar macht. Aber der Paulus redet von einem Geheimnis von Gott. Und er redet nicht nur von einem Geheimnis, sondern er macht das ganze Geheimnis auch gerade kaputt. Er kommt und sagt, hey, das Geheimnis, das ist Jesus. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt, wenn ihr denkt an ein Geheimnis von Gott. Das Erste, was ich gedacht habe, ist vielleicht so eine mysteriöse Botschaft, die in der Bibel versteckt ist. Ich bin im Moment an einem Buch lesen, wo ein Wissenschaftler beweisen will, dass im hebräischen Urtext der Bibel ein Code drin ist, wo man mathematisch herausfinden kann, wo die Zukunft voraussagt. Sehr spannend, aber vor allem auch sehr spekulativ. Und wenn ich das höre, Geheimnis Gottes, dann denken wir doch eher an so Sachen, an Sachen, die so ein bisschen suspekt sind, die ein bisschen komisch sind. Aber nein, der Paulus sagt uns, das Geheimnis Gottes ist nur Jesus. Aber das Geheimnis Gottes ist nichts weniger als Jesus. Es ist nur Jesus, aber es ist auch nichts weniger als Jesus. Und wir möchten jetzt anschauen, wie das Geheimnis, was ja irgendwie doch kein Geheimnis ist, Auswirkungen hat. Wir möchten anfangen bei dir. Das Geheimnis, das ist auch dir offenbart worden. Auch jemand ist zu dir gekommen und hat dir gesagt, hey, schau, ich habe ein Geheimnis für dich. Jesus. Jesus ist auch dir offenbart worden. Du hast dürfen Jesus kennenlernen, du persönlich, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Es ist vielleicht nicht ein Knall gsi, wo du das erkannt hast oder irgendetwas anderes Krasses ist passiert, aber in deinem Herz hat sich etwas verändert. Auch ich durfte das Geheimnis erkennen, auch ich konnte das haben. Und es ist nicht nur etwas, das jeder von uns einzeln haben darf, ich habe mein Geheimnis erkennen, du hast dein Geheimnis erkennen, sondern es ist auch etwas, was uns verbindet. Wir haben das Geheimnis zusammen erkennen. Darum versammeln wir uns doch auch heute Morgen da. Darum sind wir ein bisschen früher als alle anderen aufgestanden, da angekommen, haben dürfen einem tollen Theater zuschauen, Lieder singen. Nicht, weil wir Geld zahlen, um da zu sein. Oder um Leute zu treffen, die wir gerne haben. Ich meine, es ist gut, um Leute zu treffen, die wir gerne haben, aber wir sind doch da wegen Jesus. Weil wir haben erkennen, wer er ist. Und das ist das, was uns verbindet. Das Band vom Frieden, das der Heilige Geist uns spendet nach Epheser 4, das verbindet uns. Und das Coole ist, es verbindet uns nicht nur unseren Glauben, sondern besonders auch bei euch, da in der FG Summiswald, es verbindet euch die Erfahrung. Das, was ihr zusammen mit Gott erlebt habt, das, was ihr als Gemeinde erlebt habt, durch die Geschichte, die ihr durchgeht, das verbindet euch. Das ist so wie das Volk in Israel, das zusammen durch die Wüste gewandert ist und viele schlimme Sachen, aber auch mega die Gottesbewahrung erlebt hat. Das hat sie verbunden, das hat sie zusammengetan zu einer Gemeinschaft. Und so ist es doch auch bei euch. Ihr seid verbunden, weil ihr habt zusammen Sachen erlebt. Vielleicht unschöne Sachen, schwierige Zeiten auch da in der Gemeinde. Aber doch immer ist es Gott gewesen, der da war. Gott hat gewirkt und darum sind ihr auch noch da. Und wir wollen nicht heute über dich und uns reden, sondern wir wollen auch in die Bibel schauen, und zwar im Kolosserbrief, wie wir schon ein paar Mal gehört haben, und bei den Kolosser war es genauso. Kolosser war eine Gemeinde in Kolossä, das ist heute in der Westtürkei, wo von irgendjemandem gegründet worden ist. Wir wissen nicht genau, wer die Gemeinde gemacht hat. Aber der Paulus schreibt aus irgendeinem Grund einen Brief an die Gemeinde. Und er kennt eigentlich gar nicht so viel aus dieser Gemeinde. Aber trotzdem schreibt er dieser Gemeinde und er schreibt ihnen, weil sie auch das Geheimnis erkannt haben. Sie haben auch erkannt, wer Jesus ist. Sie haben das auch dafür erkannt. Und genauso der Paulus. Wieso schreibt der Paulus einen Brief an Kolosser? Weil dort seine Brüder und seine Schwestern sind. Weil dort die Leute sind, die mit ihm zusammen den Glauben teilen. Weil der Paulus hat auch erleben, dass das Geheimnis ihm offenbart worden ist. Und vielleicht ist beim Paulus ein bisschen eine harte, eine makabre Art gewesen. Weil der Paulus, der war ein Eiferer fürs Gesetz und hat versucht, die ersten Christen zu verfolgen und dann auf dem Weg nach Damaskus, was macht Jesus? Er blendet den Paulus, sodass der Paulus runterfällt vom Pferd. Aber so hat der Paulus gesehen, so hat der Paulus erkennen, was das Geheimnis von Gott ist, nämlich Jesus. Er hat Jesus schon vorher erkannt, er wusste, wer der Jesus ist und dass das, was der Jesus sagt, falsch ist. Und darum muss man ihn verfolgen. Aber jetzt, in dem Moment, hat er gesehen, wer Jesus wirklich ist. Er hat ihn verstehen, tief in seinem Herz. Wir haben gesehen, du, mir, Gemeinde in Kolossä und der Paulus, sie haben alle, wir haben alle erkennen, was das Geheimnis von Gott ist. Aber die Frage ist jetzt, wieso schreibt denn der Paulus überhaupt von einem Geheimnis? Ist es nicht ein schlechtes Geheimnis, wenn wir alle davon wissen? Oder ist es überhaupt noch ein Geheimnis? Wir lesen zusammen Kolosser 2, der Vers 2. Dort steht Folgendes. Auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Der Paulus verratet uns das Geheimnis von Gott, weil es kein Geheimnis mehr ist. Es ist nicht mehr etwas, das irgendwo versteckt ist, wo man nicht sehen kann, wo man muss danach suchen, sondern es ist etwas, das da ist, was wir jetzt sehen dürfen. Und das Geheimnis ist Jesus. Dass Gott, der Gott, der so viel grösser ist als Erde und Himmel, in seine eigene Schöpfung hineinkommt. Gott kommt auf die Welt runter. Das ist das Geheimnis, wo der Paulus davon spricht und weil es so etwas Komisches, so etwas Überwältigendes ist, dass Gott klein wird wie ein Baby, in die Welt hineinkommt. Weil das so skandalös, so irgendwo auch falsch ist, darum hat es zuerst mal ein Geheimnis sein. Darum hat Gott nicht einfach können sagen, liebes Volk, dann und dann komme ich zu euch. Dann und dann komme ich zu euch auf der Erde, weil es macht doch keinen Sinn. Gott ist Gott und nicht ein Mensch. Und darum hat er ihnen mit seinen Propheten müssen darauf hinweisen, sie vorbereiten. Er hat sein Volk müssen vorbereiten, viele Jahre lang, auf das, was mal passieren wird, dass Jesus auf die Erde kommt. Es ist der Höhepunkt von unserer Geschichte, von deiner Lebensgeschichte, von eurer Geschichte als Gemeinde, der Startpunkt, aber es ist auch der Höhepunkt von der ganzen Weltgeschichte. Weil dort ist etwas passiert, was sonst noch nie passiert ist. Gott hat seine Hände schmutzig gemacht, obwohl er der König von allen Königen ist. Meine Hände schmutzig machen, das ist ja normal, aber das sind doch viel mehr die, wo irgendwo niedrig sind, irgendein Landarbeiter oder so, ein Diener, ein Sklave, aber doch nicht der Landbesitzer oder gar ein Bundesrat oder ein König oder gar der König vor allen Königen, Gott. Und doch macht es Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und weil es so macht, muss es eben auch in ein Geheimnis einpacken. Und der Paulus hat das Geheimnis gelüftet, Jesus hat das Geheimnis gelüftet und darum ist es auch kein Geheimnis mehr. Darum darf der Paulus davon erzählen. Darum sagt er ihnen, hey, look, das Geheimnis ist von Gott und nachher sagt er gerade, das Geheimnis ist Jesus. Er gibt uns gerade die Antwort, was Geheimnis ist, weil wir nicht mehr darum rätseln. Wir möchten zusammen den ganzen Abschnitt lesen, wo ich heute darüber predige. Das ist Vers 1 bis 7 aus Kolosser, aus dem zweiten Kapitel. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht. Zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wir lesen nochmal auf Vers 6. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Der Paulus weiß, dass wir das Geheimnis von Gott schon erkannt haben, dass wir Jesus kennen. Und er ruft uns jetzt auf, hey, ihr, die ihr es erkannt habt, lebt auch in ihm. Er sagt, Gott erkennen, das ist nicht alles, sondern das ist erst der Anfang. Es geht weiter mit Gott zusammen leben. Der Paulus will, dass wir unser Leben nach und mit Gott leben. Und das ist die Folge, die rauskommt. Wenn wir das Geheimnis gelüftet haben, dann können wir es doch nicht wieder ruhen lassen oder verstecken. Das wäre wie das Gleichnis bei Jesus von einem Mann, der einen Schatz findet in einem Ackerfeld. Er geht hin, verkauft sein ganzes Vermögen, alles, was er hat, um den Acker zu kaufen. Und dann grabt er den Schatz aus. Und wenn er den Schatz in seinen Händen hat, dann freut er sich mega über den Schatz. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt da, wir sollten nicht so sein und dann den Schatz anschauen und ihn dann wieder vergraben. Das macht doch keinen Sinn. Jeder Mensch hätte dem Kaufmann gesagt, du bist doch dumm. Wieso nimmst du einen Schatz raus und vergrabst ihn wieder? Aber genau das, sagt der Paulus, genau vor dem warnt er uns. Er sagt, hey, wir haben Christus erkannt. Aber wo wir ihn jetzt erkannt haben, lebt auch in ihm. Und wie das geht, das lassen wir im Vers 7. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. In Jesus gewurzelt und verbaut durch Jesus und gefestigt auf ihn. Ja, so sollten wir leben. Und da kommt das Thema von der IG ins Spiel, nämlich rooted, verwurzelt sie in Jesus. Und es ist nicht nur das Thema, das die IG hat für das Semester, sondern es ist auch das Thema für euch. Für uns, zwar nicht nur das Semester, sondern auch das nächste Semester und bis ans Lebensende. Weil ohne Wurzeln kann ein Baum nicht leben. Ich habe euch ein Brett mitgebracht. Ein schönes Brett, viereckig. Hat keinen Splitter oder so. Ist das Brett verwurzelt? Nein, natürlich nicht. Man kann vieles mit dem Brett machen, aber wenn man das Brett hinstellt, was passiert? Es ist verwurzelt? Nein. Das Brett geht um, weil es hat keine Wurzeln. Die Frage ist also, willst du ein Brett sein oder willst du ein Baum sein, der verwurzelt ist? Und nicht einfach so umgeht, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Der Paulus schreibt den Kolosser und sagt ihnen, hey, look, wie wollt ihr sein? Ihr habt Jesus erkannt, wollt ihr auch nach ihm leben? Wollt ihr wie ein Brett sein, wo keine Wurzeln hat, wo umgeht, oder wenn ihr sie wie ein Baum fest verwurzelt. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist, dann bilden wir zum ersten Mal Wurzeln. Aber die Wurzeln, die bleiben nicht. Sondern je länger wir mit Jesus leben, desto tiefer gehen unsere Wurzeln in ihn inne. Und desto mehr sind wir mit ihm verwurzelt. Es ist nicht nur eine Frage, die Paulus den Kolosser stellt, sondern eine Frage, die ihm selber auch mal gestellt worden ist. Dort, bei seiner Bekehrung, ist er gefragt worden, indirekt von Jesus, hey Paulus, willst du ein Brett sein, zum anderen Christen schlagen? Oder willst du lieber ein Baum sein in mir? Ein Baum fest verwurzelt. Und der Paulus hat gesagt zu Jesus, hey, viel lieber will ich ein Baum sein, der in dir verwurzelt ist. Weil vielleicht ist mein Leben nachher nicht schöner, weil es wird grosse Stürme geben. Und wir lesen von Paulus viele harte Sachen, die er erlebt. Aber er hat sich dazu entschieden und er ist nie blöd angestanden mit der Entscheidung. Er hat gesagt, er will verwurzelt sein in Jesus und das bis ins Lebensende. Und darum Weil an Paulus die Frage gestellt worden ist, stellt der Paulus die Frage der Kolosser. Er sagt der Kolosser, hey, look, wenn ihr ein Brett seid, oder wenn ihr ein Baum seid, der verwurzelt ist. Der Paulus, er ermutigt die Gemeinde, dass sie ein Baum sind. Dass sie nicht nur Jesus erkennen, sondern auch mit ihm leben. Und dafür kämpft er sehr hart. Wir lesen das in den ersten zwei Versen, dass der Paulus schreibt, wie er um sie kämpft. Obwohl er sie nicht einmal kennt. Er weiß nicht, wer in dieser Gemeinde ist. Ob das Leute sind, die ihm gefallen, auf der gleichen Wellenlänge oder Leute, die gleiche politische Haltung haben wie er. Aber das ist ihm egal. Weil er kämpft um ihren Glauben, um das, was sie verbindet. Um das Geheimnis von Gott, das sie alle erkannt haben. Und der Paulus, so schreibt, er kämpft dafür, dass sie Trost in ihren Herzen bekommen, dass sie Gemeinschaft können haben und dass sie immer mehr Jesus erkennen dürfen. Das ist auch vielleicht ein bisschen arrogant. Seit wann ist der Paulus ein guter Kämpfer? Er ist nur ein Pharisäer, der die ganze Zeit in die Tora hineinschaut. Und jetzt plötzlich ist er ein guter Kämpfer geworden. Wann hat er das gelernt? Das macht nicht ganz Sinn. Und der Paulus ist nicht einfach so ein guter Kämpfer, sondern er ist ein Kämpfer in Jesus. Darum ist er ein guter Kämpfer. Nicht, weil er das irgendwie gelernt hat, weil er viel gut trainieren ist, sondern weil Jesus in ihm ist. Der Paulus kämpft für Jesus. Und darum kämpft er auch für die Gemeinde in Kolosse. Und spannend ist, es haben auch Leute für den Paulus gekämpft. Der Paulus ist ja einer der ersten Christen, wo wir davon im Neuen Testament lesen, aber auch Leute haben schon für den Paulus gekämpft. Und zwar lesen wir davon in Matthäus 5. Dort wird zwar nirgends der Name von Paulus erwähnt, weil das ist Bergpredigt, wo Jesus haltet, aber in der Bergpredigt sagt Jesus zu seinen Jüngern, betet für die, die euch verfolgen. Und der Paulus, er war der Verfolger par excellence. Er hat Christen wie kein anderer verfolgt und sie unbedingt ins Gefängnis bringen. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass die ersten Christen, die Apostel, betet haben für den Paulus, weil er sie verfolgt. Dass sie gekämpft haben für den Paulus, dass er doch das Geheimnis erkennen darf. Und der Paulus will, dass die Gemeinde in Kolossä Jesus erkennt. Weil in ihm ist alle Weisheit drin. Und die Weisheit, die gibt Freude. Die gibt Freude und auch Sicherheit. Sicherheit vor falschen Lehren, also vor Lügen, die Leute uns, oder die wir selber uns ins Leben geben. Jesus schützt uns davon. Weil er will, der Paulus will, dass die Gemeinde in Kolossä eine Gemeinde wird, die mündig ist, die erwachsen ist. Nicht eine Gemeinde, die immer jemanden braucht, der seine Hand anhebt, sondern die selber überlegen darf, selber denken und selber gerade anstehen. Und für das brauchen sie nicht mehr. Weil in Jesus ist schon alle Erkenntnis drin. Es ist in ihm verborgen. Und auch wenn der Paulus nicht dort vor Ort ist, auch wenn er die Gemeinde gar nicht kennt, so kann er doch mit ihnen verbunden sein durch den Heiligen Geist. So wie er es schreibt. Und genauso wie der Paulus Gemeinde in Kolossä nicht kennt, aber zu ihnen ruft, hey, wenn ihr ein Brett seid oder wenn ihr ein Baum seid, so kennt er uns doch auch nicht. Aber doch ruft er zu uns. Was wollen wir sein? Wenn wir ein Brett seid, oder ein Baum, fest verwurzelt in Jesus. Weil es gibt auch viele Menschen, die für euch kämpfen. Die gekämpft haben und auch heute am Kämpfen sind. Vielleicht können wir manche Leute benennen, aber doch sind viele unbekannt für uns. Es sind Leute wie der Paulus, die der Gemeinde nicht bekannt sind, aber doch ein Bruder oder eine Schwester, der für uns kämpft. frage ich, warum würde sie für uns kämpfen? Wir können doch selber kämpfen. Wir sind doch genug stark. Aber das ist der Weg, wo Jesus gegangen ist. Er ist für andere Menschen, und zwar für alle andere Menschen eingestanden. Ein Jünger hat mal Jesus gefragt, wie sehr er die Menschen liebt. Was hat Jesus gemacht? Er hat antwortet und gesagt, so sehr, und ist am Kreuz gestorben. Das ist die Antwort von Jesus. Und weil er gekämpft hat, für alle von uns, für so viele Menschen, darum ruft er uns auf, doch auch, dass wir kämpfen. Das ist das Urbild. Jemand anders, Jesus, hat etwas da für uns. Und auch heute ist es so. Andere Christen stehen ein für uns. Und andere Christen, sie stehen auch ein für dich. Wir haben angefangen bei dir, dass du Jesus erkannt hast. Und wir möchten enden bei dir. Und zwar auch mit dieser Frage von Paulus. Willst du ein Brett sein, das vielleicht schön ist, aber es hebt nicht. Und am Schluss, was kann man mit einem Brett machen? Es landet im Feuer. Oder willst du verwurzelt sein in Jesus? Ich weiss nicht, welches Leben schöner ist, das von einem Brett oder von einem Baum. Aber der Baum, der hebt, wenn ein Sturm kommt. Und es kämpfen auch Leute für dich persönlich. Leute, die schon lange für dich kämpfen oder Leute, die auch erst gerade angefangen haben. Vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Freunde, deine Geschwister und ganz viele Leute, die dich nicht kennen. Weil manchmal sind wir, so wie die Gemeinde in Kolossä, allein auf uns gestellt. Und dann brauchen wir den Glauben, die tiefen Wurzeln, dass wir feststehen können in Jesus. Wir sind dann zwar allein, körperlich, aber verbunden im Geist, im Heiligen Geist. Weil er uns mit Jesus verbindet und darum uns alle zusammen verbindet. Es wäre ja toll, wenn Jesus immer bei uns ist. Wenn wir immer mit Jesus an der Seite können, unterwegs sein. Aber es ist nicht so. Jesus ist zurückgegangen in den Himmel und das ist gut. Aber er hat sogar noch etwas Besseres gemacht. Er hat uns seinen Geist in uns hineingegeben. Ja, die Frage ist, willst du ein Baum sein oder ein Brett sein? Und was bedeutet das, wenn wir ein Baum möchten sein, wenn wir so sein möchten, wie der Paulus Kolosser aufruft? Was bedeutet das für uns? Was macht einen schönen Baum? Ein schön grosser Baum, der viele Wurzeln hat, er bringt Früchte. Es ist zwar Holz, aber stellt euch vor, das sind Früchte. Ein gut verwurzelter Baum bringt Früchte. Und zwar nicht, weil der Bauer ihm sagt, bring Früchte, sondern weil er das will. Der Baum will selber Früchte bringen. Er hat einen Selbsterhaltungstrieb, dass er Früchte produziert, wo neues Leben, neue Bäume schaffen. Und so sind wir doch auch Bäume. Verwurzelt in Jesus und dazu gerufen, zum Frucht zu bringen. Aber wir bringen nicht Früchte für uns selber. Es ist nicht ein Selbsterhaltungstrieb, der uns dazu zwingt, das zu machen, sondern bei uns ist doch der Trieb, um die Welt zu erhalten. Nicht die Welt, wo wir drinnen sind, sondern die Welt, wo Jesus uns verspricht. Die Welt wollen wir doch erhalten. Das, was Jesus uns gegeben hat. Den Frieden. Die Hoffnung auch in dieser Welt. Das ist doch das, was wir möchten weitergeben, wie wir möchten ein neues Leben schaffen. Aber wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich manchmal eine Diskrepanz. Ich sehe einen Unterschied. Ich würde sagen, ich bin tief verwurzelt in Jesus. Aber ich sehe keine Früchte. Ich sehe in meinem Leben manchmal keine Früchte. Und doch will ich so ein Baum sein mit Früchten. Doch will ich doch die Früchte tragen für Jesus. Und dann, okay, ich habe das Problem erkannt. Ich habe keine Früchte, also mache ich Früchte. Ich muss mehr Früchte produzieren. Aber die Früchte, die ich produziere, die sind vergammelt. Die kann man direkt wieder unter die Erde tun. Und jetzt gibt es 3 Möglichkeiten. Wenn ich merke, ich will doch in Jesus verwurzelt sein, oder ich bin in Jesus verwurzelt, aber ich habe keine Früchte. Ich kann sagen, okay, vielleicht muss ich doch gar keine Früchte bringen. Es ist doch gar nicht so wichtig, Früchte zu bringen. Ich kann auch so einfach verwurzelt sein in Jesus und das ist doch auch gut. Es sieht doch auch schön aus so. Oder ich kann mich voll anstrengen, dass ich gute Früchte mache und will alles reingehen. Mich selber zu Ende schaffen. Aber ich glaube, die beiden Wege sind nicht so die besten. Weil genau dort ist unser Problem. Wir können die Früchte nicht bringen. Sondern ein Baum und auch wir, der bringt schöne Früchte. Nur wenn er tief verwurzelt ist, nur wenn es am Baum gut geht, bringt er schöne Früchte. Und darum ist der dritte Weg, glaube ich, das Ideale. Nicht schauen, dass wir schöne Früchte selber machen oder Früchte selber aufgeben, weil es die gar nicht braucht, sondern noch mehr in die Wurzeln investieren. Noch tiefer in Jesus hineingehen. Weil wenn oben etwas nicht stimmt, dann ist unten das Problem. Weil oben bei den Früchten, da sehen wir nur die Symptome, die Auswirkungen. Aber unten in den Wurzeln, dort können wir es verändern. Darum möchte ich dich jetzt fragen, was würdest du antworten? Vielleicht auf die erste Frage von Paulus, was willst du lieber sein? Ein Brett oder ein Baum, der verwurzelt ist? Ich glaube, wir wollen alle ein Baum sein, der in Jesus verwurzelt ist. Aber genauso merken wir, dass wir manchmal doch keine Früchte bringen. Und darum ist die Frage, bringst du Frucht? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann ist das super. Mach weiter so, geh weiter mit Jesus auf dem Weg. Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann warte erst mal. Weil so schnell, so oft, wenn wir etwas nicht können, unseren Panikmodus einschalten, das schlechte Gewissen aktivieren und selber machen. Aber es geht nicht um das. Es geht darum, wenn du Nein sagst, dass du keine Früchte hast, dann geh tiefer in Jesus hinein. Lass deine Wurzeln wachsen. Ganz einfach mit 2 Sachen. Die grundlegende Sache. Lies in Gottes Wort, in der Bibel, die er uns gegeben hat. Es ist nicht nur ein Werkzeug für uns Theologiestudenten, damit wir reinschauen können und cool aussehen, oder für euren Pastor, damit er euch etwas sagen kann, sondern die Bibel ist Gottes Wort, das zu dir redet. Und genauso aus Gebet, dein Reden mit Gott. Weil was wäre eine Beziehung, wenn wir nicht reden würden? Ich glaube, die Sachen kann man auch mega gut kombinieren. Wir können mega gut aus der Bibel lernen, wie wir beten. Und auch von der Bibel her. Oder auch die Bibel beten. Es hat so viele gute Psalmen, wo wir beten können. Und beide Sachen, Bibel lesen und beten, das führt uns tiefer runter in Jesus. Ich möchte enden mit einer Frage. Nochmal eine Frage, ja. Der Paulus, er hat gekämpft. Er hat gekämpft für andere Gemeinden, für die Gemeinde in Kolossä und viele andere, weil er ein Kämpfer war von Jesus. Und er hat das nicht getan, weil er ein grosser Apostel ist, ein Glaubensvater von uns. Sondern er hat das da als Christ, als Nachfolger von Jesus, so wie wir auch Nachfolger von Jesus sind. Und wir haben heute gehört, dass viele Leute für uns kämpfen. Und ich möchte dich am Schluss fragen, für wer kämpfst du? In welche Personen tust du dich investieren? Ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns in andere Leute investieren, dass wir für sie kämpfen, für sie beten. Und wichtig, die Frage ist, für wer kämpfst du? Es ist für etwas. Es ist nicht gegen irgendetwas. Gegen die Moderne oder gegen die Liberalen oder gegen irgendetwas, was schlecht ist, ja. Sondern es ist für etwas, und zwar für Menschen. Weil Jesus ist gekommen für Menschen. Er ist nicht gekommen, um gegen das oder das zu sein, sondern er ist gekommen für die Menschen, um die Menschen zu retten aus dieser Sünde, in der sie drin sind. Und darum meine Frage, für wer kämpfst du? Ich möchte aufhören mit dem Psalm 1, ein wunderbarer Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wir wollen beten. Vater, danke, dass wir erkennen, wer dein Sohn ist. Dass wir erkennen, wer Jesus ist und was du alles in ihm uns geschenkt hast. Du siehst unser Leben, dass wir dir nachfolgen und in dir verwurzelt sein, Jesus. So wie ein Baum tief verwurzelt ist. Du siehst doch, wie wir es so oft nicht können. Darum wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, noch mehr in dir verwurzelt zu sein. Mach du die Wurzeln noch viel grösser, jedem Einzelnen von uns. Und noch viel stärker, dass wir mit dir zusammen dürfen durch die Stürme vom Leben durchgehen. Dass wir dürfen Frucht bringen. Hilft uns auch, dass wir uns nicht falsch anstrengen und unsere Energie falsch verbrauchen, sondern dass wir immer wieder auf dich schauen dürfen, auf das, was du da hast am Kreuz. Ja, gießt du deinen Geist aus und stärkt uns jeden Tag neu. Amen.